Gut, dann hier auf Seite 49, richtige Entscheidungen nach dem Willen Gottes. Lass uns mal zusammen diesen Vers lesen. Darum seid nicht unverständig, sondern sucht zu verstehen, was der Wille des Herrn ist. Epheser 5, 17. Ganz schöner Vers. So ein, na, wieder so ein Imperativ, ein grammatikalischer Imperativ. Nicht unverständlich. Seid nicht unverständlich. Ja, so sind wir halt manchmal. Wir sind stur, wir sind geschlossen für die Leitung Gottes. Aber hier steht, seid nicht unverständlich, sondern sucht. Wir sollen suchen, was der Wille des Herrn ist. Verstehen, nachdenken darüber. Und darum wollen wir heute über dieses Thema nachdenken, über Entscheidungen, ja, Entscheidungen, ne, Entscheidungen zu treffen, richtige Entscheidungen zu treffen, das ist wirklich was ganz, ganz Wichtiges in unserem Leben. Ne. Darum heißt auch dieses Heft Alltagsleben eines Jüngers, das brauchen wir in unserem Alltag, richtige Entscheidungen, Entscheidungen, die unsere Zukunft bestimmen, ja, das tun Entscheidungen. Bestimmen unsere Zukunft. Wir lenken unsere Zukunft durch unsere heutigen Entscheidungen. Ne? Ja. Den ersten Vers. Franziska, würdest du diesen ersten Vers bitte lesen? Seite 50. Ja, genau. Danke. Das ist ganz klar. Wenn wir Gott lieben, sollen wir auch handeln, entsprechend das, was er lehrt, sein Wille tun. Und ja, hier zusammengefasst, seine Gebote. Hier dürfen wir natürlich nicht gesetzlich verstehen. Es gibt Leute, die dann sagen, ja, ich bin ein Christ, weil ich die 10 Gebote halte. Ich habe schon öfter gesagt, die 10 Gebote. Bitte nicht erschrecken. Die 10 Gebote, die gibt es nicht. Jetzt muss ich das auch erklären, damit ihr auch gut schlafen könnt, nachdem ich sowas gesagt habe. Ne, ich sage immer, die 10 Gebote in der Ursprache, auf Hebräisch, die werden mit der grammatikalischen Zeit Futur geschrieben. Das heißt, da steht nicht, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, sondern es steht, du wirst nicht Ehe brechen, du wirst nicht töten, du wirst nicht stehlen, weil es einfach verbunden ist mit dem Anfang des Textes. Und der Anfang des Textes ist, ich bin der Herr, dein Gott, du wirst nicht töten, du wirst nicht stehlen. Das heißt, wenn Gott unser Gott ist, dann werden wir diese Sachen nicht tun. Dann hat es als Folge, dass wir diese Sachen nicht tun. Wenn Gott in uns lebt, dann, ne, ändert diese Tatsache, das heißt, dass Gott in uns ist, ändert auch unser Verhalten. Und darum heißt es hier, so haltet meine Gebote. Das heißt, dass wir uns ändern. Interessant, ne? Uns ändern, das ist auch so ein wichtiges Wort. Viele machen sich fest an diesen Bibelvers, das sagt, Gott heiligt uns. Gott heiligt uns. Aber viele verstehen das falsch. Viele verstehen das, ja, okay, alles klar, Gott tut alles, ich kreuze die Arme. Aber so, das bedeutet es nicht. Es heißt, Gott berührt uns, er führt uns, er zeigt uns den Weg. Diesen Satz habe ich schon früher benutzt. Gott zeigt uns den Weg, aber laufen müssen wir selbst, okay? Und so heiligt Gott uns. Er zeigt uns den richtigen Weg, aber er schleppt uns nicht, er zieht uns nicht an die Haare auf diesem Weg, ne? Sondern er zeigt uns, und wenn wir nicht laufen, dann ist es unsere eigene Schuld. Okay, bevor wir Gott gehorchen können, müssen wir natürlich seinen Willen deutlich kennen. Und hier mache ich eine Trennung. Trennung zwischen zwei Extreme, ich sage mal so. Zwei Extreme. In ein Extrem, stellt euch mal vor, so eine Kette oder ein Band oder sowas, was jetzt Spitzen hat, In einer Spitze, in einem Extrem sind die Gebote, diese 10 Gebote oder anderen Gebote, die es in der Bibel gibt, was man nicht tun soll, die ganz klar sind, du sollst nicht stehlen oder so, oder ne, die ganz deutlich dastehen und jeder kann das nachvollziehen. Und das gilt auch für alle Menschen. Ne, zum Beispiel jetzt die 10 Gebote, obwohl ich gesagt habe, die gibt es nicht, aber sag mal so, es ist ganz klar, man soll nicht töten. Menschen sollen andere Menschen nicht töten. Ja, als Kain Abel umgebracht hat, war es trotzdem eine Sünde, obwohl es zur Zeit noch die 10 Gebote gar nicht gab. Versteht ihr? Warum soll jemand Gott einen anderen nicht töten? Nicht, weil es die 10 Gebote gibt, einfach weil es Gott nicht will. Gott will es nicht. Und die Gebote, die sind einfach eine, ne, auf sagen wir so, auf dem Papier geschriebene Erklärung, was Gott nicht will. Ja, mit dem Finger Gottes. Genau, Schwester Franziska. Ja, der einzige Text in der ganzen Bibel, was direkt von Gott geschrieben wurde, die 10 Gebote. Ja, und die gelten für alle Menschen und auch vor dieser Zeit, bevor Moses die gegeben hat, waren die gültig. Auch Ehebruch war auch Sünde, bevor Gott die 10 Gebote gegeben hat, weil Gott der gleiche war. Und Gott verlangt von den Menschen moralische Reinheit. Er möchte, dass die Menschen moralisch korrekt handeln, aber die meisten tun es nicht, weil es nicht wollen. Sie haben ein Gewissen und sie wollen nicht. Aber der Punkt ist, stellt euch dieses Band vor, was auf einer Seite die 10 Gebote sind, die ganz klar sind. Du sollst diese Sachen nicht tun. Oder auch dieser Text Epheser 5, 19, was ich sehr oft zitiere. Ne? Epheser 5, 19. Nein, oder was war das? War das Galater jetzt? Genau. Dieser Text, wo es steht, wer diese Sachen tut, der wird das Reich Gottes nicht erben. Ja? Ist auch so ähnlich wie die 10 Geboten. Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaftsstreit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht. Da ist die ganze Liste. Ne? Welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Ganz klar, das ist so ähnlich wie die 10 Gebote. Das sind so Gebote, die sind gültig für alle Menschen auf der Welt, in allen Zeiten. Das ist wichtig. Wichtig, dass wir das mal festhalten. Auf der einen Seite dieser Kette oder dieses Bandes, auf der ein Extrem, ist das ganz klar. Diese Sachen sind ganz klar. Wenn jemand jetzt mordet, dann hat er gesündigt und dann kann er nicht sagen, ja, Gott hat mich gezeigt, ich soll das tun oder so. Ja, natürlich gibt es im Alten Testament auch so einen Fall, wo Gott Josua gesagt hat, er zerstört diese Stadt oder so. Das war eine ganz, ganz, ganz besondere Situation, wo Gott nicht nur Josua, sondern das ganze Volk verordnet hat, sie sollten diese Leute töten. Und das war auch jetzt nicht eine persönliche Führung, sondern das war eine Führung im Bereich von wie sagt man, so ein öffentlicher, ne? Wie heute auch es gibt die Gerichte, die Leute dann in Gefängnis werfen. In Deutschland gibt es das Todesurteil nicht, aber in anderen Ländern gibt es die Todesstrafe. Und wenn jemand die Todesstrafe bekommt, dann wurde sie nicht von einer bestimmten Person getötet, sondern vom Staat. Ne? Und das ist auch im Fall von Josua der Fall. Nicht Josua sollte die Leute töten, sondern das war ein Akt, ein Staatsakt, ne? Weil die Leute so kriminell waren. Aber zurück zu diesem Punkt. Das heißt, wenn ja heute jemand kommt und sagt, ich habe gebetet und Gott hat mir gesagt, ich soll die Person XY umbringen, ne? Ist natürlich ein Witz, was ich jetzt erzähle. Aber ne, theoretisch könnte sowas passieren, weil es gibt solche Verrückte. Da steht ja die jetzt die Führung vom Heiligen Geist und ihre eigenen Gefühle nicht auseinanderhalten können. Und die behaupten solches Blödsinn. Oder ich habe schon öfter gehört, dass Leute gesagt haben, Gott hat mir gezeigt, ich soll mich von meinem Ehemann trennen, um einen anderen zu heiraten oder so. Oder ein anderer hat einmal gesagt zu einer verheirateten Frau, Gott sagt mir, du sollst deinen Ehemann verlassen und mich heiraten oder so. Ne? Das ist ganz klar gegen der Schrift, weil es steht, du sollst nicht Ehe brechen. Ganz klar. Das heißt, was will ich mit diesem ersten Punkt? Es gibt Sachen, die so deutlich sind, ne? Und da dürfen wir nicht nachfragen. Da dürfen wir nicht nachhaken oder beten, Gott, darf ich stehlen oder so, ne? Darf ich stehlen, bitte, ne? Was sagst du in diesem Fall, ne? Darf ich eine Bank überfallen? Mir geht's so finanziell so ganz schlecht und es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn eine Bank überfallen. Gott, zeig mir, ob ich es tun darf oder nicht, ne? Ist natürlich auch ein Witz, aber ich muss das einfach erzählen, um das zu verbildlichen, was ich hier meine. Ich meine, es gibt Gebote, die 10 Gebote oder hier im negativen Sinn Galater 5, ne, wo es ganz klar ist, diese Sachen, die sind, ne, verboten. Die sind verboten, die sind Sünde und fertig. Aber das reicht nicht für uns, für unseren ganzen Leben reicht das nicht, diese 10 oder sei es jetzt 20 Geboten, die reichen uns nicht, weil es gibt Situationen, die einfach nicht damit zu tun haben, ob wir morden, stehlen oder Ehe brechen sollen oder solche Sachen. Es gibt ganz, ganz viele Situationen, die nicht damit zusammenhängen, wo wir dann den Wille Gottes suchen brauchen. Und auch, weil wir einfach anders sind. Ja, zum Beispiel, ganz konkret, Gott wird jeden Mann führen, eine bestimmte Frau zu heiraten, aber nicht zwei Männer führen, die gleiche Frau zu heiraten oder umgekehrt. Ne? Ist ein Beispiel. Darum braucht jeder eine besondere Leitung. Ne? Darum steht es auch nicht in der Bibel, heiratet die Frau so und so. Ne? Alle Männer der Welt eine einzige Frau heiraten. Ne? Das heißt, hier möchte ich einfach deutlich machen, das ist das andere Extrem dieses Bandes. Das heißt, die ganz persönlichen Entscheidungen, die Entscheidungen, die nur wir selber treffen können oder oder der Wille Gottes, der so ganz individuell, anders, verschieden von Person zu Person ist, die nur uns betreffen. Das ist am anderen Extrem dieses Bandes oder dieser Kette. Und dazwischen gibt es auch Gratwanderung. Wichtig ist hier der nächste Überschrift, wir sind nicht orientierungslos. Wir haben für jede unserer Entscheidungen haben wir Führung, hat Gott ein Wort. Für jede unserer Entscheidungen kann und will Gott uns zeigen, wie wir uns entscheiden sollen. Und das steht alles in der Bibel, aber, das heißt, wie wir das rausfinden, aber nicht so jetzt wie ein Amulett oder so, wie es gibt Leute, die dann die Bibel so als eine Art Amulett benutzen und die nehmen die Bibel und schlagen und beten, Gott zeig mir dein Wille und schlagen die auf und tun den Finger auf einen Vers und lesen diesen Vers, ne, so als eine Art, ich sag mal so, so als ein christliches Horoskop, ne? Am besten übertrieben. Natürlich darf man das auch manchmal machen. Ich habe das auch schon in der Vergangenheit gemacht, sagen wir so, in extremen Fällen, wo ich wirklich verzweifelt war, aber nicht jeden Tag, ne? Weil mittlerweile kenne ich auch die ganzen anderen Methoden, wodurch Gott spricht und redet, und die werden wir alle hier besprechen. Es gibt eine Reihenfolge. Ich habe hier, lass mal sehen, 6 oder 7. 6 Methoden gelistet, die Gott benutzt, um uns zu führen. Ganz wichtig, dass wir diese 6 Methoden kennen und die anwenden. Die erste ist der Friede des Herrn. Wichtig ist, ich möchte das hier betonen, dass diese 6 Methoden, die sind nicht gleichzeitig anzuwenden. Wie kann man sagen? Die sind, warum ich die erste als erste gestellt habe, war nicht willkürlich. Das heißt, Die erste ist auch die wichtigste, oder ich sage mal so, die, die wir am ersten benutzen sollen. Die zweite ist die, wir benutzen sollen, nachdem wir die versucht haben, die erste zu benutzen und es hat nicht geklappt, dann benutzen wir die zweite. Und wenn die nicht geklappt hat, dann können wir zur dritten gehen und versuchen, die zu anwenden. Und wenn die nicht geklappt hat, dann die vierte. Versteht ihr? Dann müssen wir immer mit der ersten anfangen. Und nur wenn die nicht klappt, dann die zweite. Und wenn die nicht klappt, die dritte und so weiter bis zur sechsten. Versteht ihr? Das müsst ihr ganz klar im Kopf halten in Bezug zu diesen sechs Methoden. Die erste ist der Friede des Herrn. Diese ist die erste Offenbarungsquelle des Willen Gottes. Wenn wir vor einer Entscheidung sind, soll ich das kaufen oder nicht kaufen, dann ist die erste Frage, was spüre ich, empfinde ich über diese Entscheidung Frieden vom Herrn oder nicht? Frieden darüber zu spüren ist ein wichtiger Anzeichen, ein wichtiger, ja, wie kann man sagen, Signal für uns, ob eine Entscheidung richtig ist, das heißt im Einklang mit Gott ist oder nicht. Wir müssen dann natürlich aufpassen, wenn unser Leben auf dem Altar ist, das heißt, wenn unser Leben auch wirklich, wenn unser geistliches Leben auch wirklich gut läuft, wie kann man das sagen, ne? Wenn unser geistliches Leben in der Höhe ist, ne? Weil manchmal werden wir oder die Leute auch nachlässig mit ihrem geistlichen Leben und beten dann nicht mehr so oft und lesen nicht mehr die Bibel so oft und dann werden immer, sagen wir mal, so lau im Glauben, ne? Und dann funktioniert das auch nicht mehr so gut, das mit dem Frieden bezüglich die Entscheidungen, versteht ihr, ne? Wer ist als nächster dran? Snejana, würdest du hier den nächsten Vers bitte lesen?
In Kolosser 5:5.
Ja.
Und das dritte Satz ist, dass wir in eurem Herzen, diesen seid ihr ja auch berufen, in einem Leib und seid dankbar. Kolosser 3:5.
Danke. Ne? Der Friede Gottes regiere in euer Herzen. Der Friede. Wenn wir Frieden haben, vor einer Entscheidung, wenn wir uns fragen, ja, soll ich diese Entscheidung treffen oder nicht, soll ich zu dieser Schule mich anmelden oder eine Reise antreten und so weiter, dann sollen wir uns fragen, ja, fühle ich Frieden in Bezug zu dieser Sache oder nicht? Oder sehr oft ist auch das Gegenteil der Fall. Ich sage zum Beispiel, manchmal sagt mir meine Frau, sollten wir dies kaufen oder das machen, dann sage ich, ich spüre keinen Frieden in Bezug zu dieser Sache. Und dann ist es schon ein negatives Signal, ein Signal, Achtung. Achtung, das kann gefährlich werden. Achtung, bitte das nicht tun. Im Laufe der Zeit entwickelt man ein Gespür dafür, für dieses Signal. Nein, das ist gefährlich. Ne, dann lass mal die Finger davon, wenn man spürt, Unfrieden spürt. Oder das Gegenteil, auch Frieden spürt. Ja, die zweite Methode, auch ganz wichtig, die Erinnerung des Heiligen Geistes. Hier, wer ist als nächster dran? Schwester Nelly, würdest du bitte den nächsten Vers lesen?
Der Beistand aber, der Heilige Geist, der den Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 14, 26.
Halleluja. 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 Ne? Das ist, ja, Halleluja. Ja, ja, solche Verse sollten wir auswendig lernen. Ne? Wir sollten so eine kleine Liste führen von Bibelversen, die man, ne, sich vornimmt, auswendig zu lernen. Ne? Weil es steht hier, ja, Amen, der Heilige Geist tut so vieles in unserem Leben. Ne? Man kann nicht aufhören, darüber nachzudenken. Ja, Herr Franziska, ich habe noch gestern so eine Schulung gehört von einer Lehrerin, die hat über Offenbarung gesprochen, über die sieben Briefe des Apostel Johannes an den Gemeinden. Und da ist der siebte Brief, der spricht über den Heiligen Geist. Und die Rede ist, dass die Gemeinde der Endzeit zu wenig den Heiligen Geist folgt. Das ist so ein Zeichen. Und darum habe ich das mir auch, sagen wir so, auf die Fahne geschrieben, immer wieder aufmerksam zu machen auf die Aufgabe des Heiligen Geistes. Und natürlich hat das hier alles, was wir heute studieren, mit dem Heiligen Geist zu tun. Entscheidungen zu treffen, den Wille Gottes zu suchen, alles hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Und der Heilige Geist, er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und hier, ne, müsst ihr hier zwischen die Zeilen lesen, weil erinnern heißt, dass wir irgendwas in der Vergangenheit gesehen oder gelesen oder gehört haben und heute erinnern wir uns daran. Das heißt erinnern. Aber damit wir uns erinnern können, müssen wir irgendwas gehört, gelesen oder gesehen haben. Und darum ist wichtig, dass wir auch die Bibel lesen, weil der Heilige Geist kann uns nicht später an die Bibel, an Bibeltexte erinnern, die wir gar nicht gelesen haben. Das ist die Logik dahinter. Darum ist auch wichtig, dass wir viele Bibeltexte lesen. Und wenn es dann nötig wird, wenn wir dann Entscheidungen sind, dann kann der Heilige Geist kommen und sagen, erinnerst du diesen Vers, den anderen Vers, was dort steht und so. Und dann fällt es uns ein, aber dort steht dies und das und das passt zu meiner Situation, was ich jetzt brauche. Ne? Das hilft uns. Das ist die zweite Methode, was der Heilige Geist so macht. Die dritte Methode, die Umstände. Auch ganz wichtige Methode. Gott führt unser Leben auch durch alltägliche Umstände. Was sind diese alltäglichen Umstände? Ich nenne hier ein Beispiel. Wenn jemand arbeitslos ist und soll natürlich arbeiten, weil die Bibel sagt, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Das heißt, wir sollen arbeiten. Und jemand betet, Gott, gib mir Arbeit. Und dann am nächsten Tag kommt jemand und sagt, ich suche jemand um einen Arbeiter. Ich suche jemand. Ne? Und dann kann man diesen Zusammenhang feststellen. Ich habe doch gestern gebetet dafür und heute ist jemand gekommen. Hat mich das angeboten. Soll ich das annehmen oder nicht? Ja, die Antwort liegt auf der Hand. Das heißt, wenn ich das nicht will, warum habe ich dafür gebetet? Ne? Ja, das heißt, wenn ich bete, dann will ich das und dann muss ich das auch annehmen. Ne? Ist ein Beispiel. Oder ein Beispiel, was ich schon mal genannt habe wahrscheinlich. Wir hatten, meine Frau und ich, gebetet, weil wir brauchen einen neuen Ofen. So einen Kleinofen. Und morgens haben wir gebetet, Gott, wenn es dein Wille ist, lass uns einen günstigen solchen Ofen und im Lidl, ne, weil im Lidl gibt's einmal im Jahr dieses Angebot. Und an diesem Tag bin ich zum Lidl gegangen und am gleichen Tag wir haben abends gebetet und morgens bin ich zum Lidl und da war genau der Ofen, was wir gebetet haben und da war auch die Entscheidung schon klar, sofort. Ich habe den Ofen genommen und gekauft und habe gar nicht gedacht, habe ich Geld oder nicht oder so. Das heißt, ne, habe ich gesagt, okay, wenn Gott will, dass ich diesen Ofen habe, dann wird er mir auch das Geld geben, ne, weil es ist eine Gebetserhöhung. Es ist auch ein Beispiel. Und solche Beispiele haben wir dann sehr oft, wenn wir irgendwas brauchen und sagen, Gott, gib mir dies und jenes und dann wird eine Chance angeboten, das auch zu bekommen und so, dann sollen wir das auch nehmen. Oder welche Beispiele können wir nennen, wie Gott durch die Umstände uns leitet? Ne, dann passieren Sachen, die wir nicht vorher gesehen haben und dann merken wir, oh, hier führt mich Gott, hier leitet er mich. Macht er, dass ich bestimmte Richtung einschlage in mein Leben. Ne? Einfach die Antennen rausfahren, einen Sinn dafür entwickeln, wie Gott die Umstände leitet. Gott ändert unsere Umstände. Und wir sollen eine Antenne dafür haben, um auch spüren, oh, hier ist Gott am Werk, und das ist ein Zeichen, und da kann ich mitgehen, mitmachen oder so. das muss man selber entwickeln, so ein Gespür für diese Art und Weise, wie Gott die Umstände benutzt. Methode Nummer 4, die unmittelbare Führung des Heiligen Geistes. Manchmal merkt der Jünger ganz deutlich in seinem Geist einen Befehl des Herrn. Stefan, würdest du bitte hier den nächsten Vers lesen?
Diese nun ausgesandt vom Heiligen Geist zogen die Nacht nach Seleucia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Apostelgeschichte 13,4.
Halleluja. Ne, so ein ganz klares Beispiel dafür. Eine unmittelbare Führung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist zeigte diesen Geschwistern, wo sie hin reisen sollten. Und das sage ich auch als eigene Erfahrung. Manchmal haben wir so eine klare Führung. Zum Beispiel, als ich eine Missionsreise gemacht habe vor 2 Monaten. Es kam quasi wie so ein Film in meinen Kopf. Eine Liste von Leuten, die ich besuchen sollte. Mir kam das alles. Und als ich das meiner Frau gesagt habe, ich werde in 3 Wochen eine Reise machen und ich werde diese und jene und jene und jene und jene Person besuchen. Und meine Frau hat gesagt, das wirst du nie schaffen. Wie kannst du das alles machen? In 4 Tagen so viele Menschen besuchen und so weit weg, die so weit weg wohnen, das wird nicht funktionieren. Ne? Und ich habe selber gedacht, ja, das kann ich auch nicht verstehen, wie das funktionieren soll. Aber es hat funktioniert, weil Gott hat mir das gezeigt. Ne? Und das, in der nächsten Woche hat mir das Gott nicht gezeigt. Er hat mir nur in diesem Fall gezeigt. Ne? Halleluja. Ne? Amen. Solche Sachen passieren auch manchmal, wenn ich predige, passiert es auch. Dass ich sage mal am Donnerstag bete Gott, was soll ich am Sonntag predigen? Und dann laufe ich so ein bisschen durch die Stadt, um zu beten im Geist. Und dann ist mir schon öfter passiert, dass Gott quasi mir die Predigt diktiert. Dass er mir Wort für Wort sagt, was ich sagen soll. Ne? Und das kommt so stark, dass ich mich noch am Sonntag alle Worte noch erinnere. Ne? Das ist auch so ein Beispiel. Ja, ich nehme die auf Ton, wie das auch immer mache, mit diesem kleinen Aufnahmegerät und stelle das immer im Internet. Ne? Ich schreibe das auch auf. Ich habe immer für jede Predigt habe ich auch so ein Manuskript, was ich schreibe. Das ist so eine Gewohnheit, dass man haben sollte, sich die Predigten immer schreiben. Das heißt, ich empfehle es in keinem Fall, dass jemand sagt, ich werde hingehen am Sonntag und irgendwie wird das schon klappen, dass ich die Worte habe. Nein, das empfehle ich nicht, weil ich schreibe das immer auf. Ich schreibe immer meine Predigten auf. Und nur wenn wirklich sowas passiert, ne, wo der Heilige Geist kommt und mir die Predigt diktiert, dann komme ich nach Hause und notiere mir das alles, ne? Und dann gehe ich am Sonntag und spreche. Aber ansonsten kann uns der Heilige Geist auch in einer anderen Art und Weise führen. Zum Beispiel, dass er mir zeigt, welchen Text soll ich benutzen oder welches Thema soll ich besprechen, ne? Oder welche Höhepunkte, welche Punkte soll ich besprechen. Oder verschiedene Bibelverse, 2 oder 3 oder 4 verschiedene Bibelverse, die ich ansprechen soll. Es ist immer anders. Immer anders. Die Art und Weise, aber es heißt immer arbeiten. Arbeiten. Ich möchte nicht, dass Folgendes passiert, dass ich vor eine Gemeinde trete und sage, Leute, hört zu. Ich werde euch sagen, das, was mir gerade einfällt oder so, und dann 10 Minuten nur Blödsinn sprechen. Ne? Das möchte ich in keinem Fall machen. Wenn ich vor eine Gemeinde trete, dann möchte ich schon was Sinnvolles bringen, was den Leuten auch dient, was die Leute nach Hause nehmen können. Ne? Das ist quasi so eine Abmachung, was ich mit Gott habe. Ich habe gesagt, Gott, du kannst mich leiten, wie du willst, aber bitte keine Blamage. Weil Gott will sich auch nicht blamieren. Das heißt, wenn ich jetzt sein Diener bin, soll Gott auch nicht blamiert werden, dass ich dann irgendwelchen Unsinn spreche oder nicht weiß, was ich sage oder aus der Luft die Sachen greife und dann die Leute nur einschläfere eine halbe Stunde oder so, ne? Nee, ich soll schon Sachen sagen, die Gott wirklich möchte, dass die Leute wissen. Und es gibt genug davon. Die Leute haben genug Bedarf an Informationen von Gott, ne, dass Gott sagen sollte, nee, heute habe ich nichts zu sagen. Ne? Nee, Gott hat immer was zu sagen, zumindest in unserer heutigen Zeit hat er immer was zu sagen, weil es genug Leute gibt, die noch nicht genügend Gott gehorchen, gehören und oder nicht genügend erbaut sind oder nicht genügend stark im Glauben sind, noch genügend gewachsen im Glauben sind, etc. etc. Es gibt immer genügend zu sagen und darum sagt auch, spricht auch Gott. Ja, wir müssen sehr vorsichtig in solchen Situationen sein, um von unseren Gefühlen nicht fehlgeleitet zu werden. Gefühle und Führung des Heiligen Geistes sind zwei völlig verschiedene Sachen. Wenn du es nicht unterscheiden kannst, ob es ein Gefühl oder eine Anweisung des Heiligen Geistes ist, folge es nicht, sondern suche weiter und bitte um Klarheit. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn ich bete und sage, Gott, leite mich, und dann habe ich so ein Gefühl, aber ich weiß nicht, ob dieses Gefühl jetzt eine Leitung Gottes ist oder ist einfach nur ein Gefühl. Wenn ich das nicht weiß, wenn ich das nicht unterscheiden kann, dann bete ich weiter. Ich bete, bis mir es klar wird, ob es jetzt nur ein Gefühl ist oder es wirklich von Gott ist. Aber diese Klarheit müssen wir schon haben, weil wir sollen nicht von unseren Gefühlen, das heißt von unserer Seele geleitet werden. Das ist Sünde. Das ist Sünde. Das heißt, alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Was meint Paulus damit? Er meint genau das. Alles, was nicht vom Heiligen Geist kommt, alles, was nicht aus dem Willen Gottes kommt, ist menschlich. Und alles, was menschlich ist, ist menschlich, ist Fleisch, ist ungehorsam, ist rebellisch. Darum müssen wir wirklich suchen. Gott soll das Zentrum sein und nicht wir. Wir müssen unseren Wille kreuzigen unter dem Wille Jesu. Und wenn unser Wille, das heißt, wenn unser Fleisch, unsere menschliche Seite, lebendig wird, dann ist es nicht gut. Das heißt, wir müssen wirklich uns dem Willen des Herrn unterwerfen. Und wenn wir keine Klarheit, genügende Klarheit haben, dann beten, weiter beten und flehen, dass Gott wirklich uns zeigt. Und Gott kann uns zeigen, anhand seines Wortes, anhand dieser anderen Sachen, den Frieden, die Umstände und so weiter, kann er uns zeigen, ganz klar zeigen, was sein Wille ist. Aber natürlich müssen wir das dann auch beobachten, was ich vorher gesagt habe, diese Sachen, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen und so weiter. Solche Sachen meine ich nicht. Ne? Ich meine jetzt Sachen, die ganz persönlich sind, die ganz besonders sind. Da sollen wir die Führung des Herrn suchen. Das mit den Gefühlen und Geist habe ich besprochen in Bielefeld in einer Lektion von Heft Nummer 4, wenn ich jetzt nicht falsch lege, wo ich dann eine Zeichnung gemacht habe. Unterscheidung zwischen Geist und Seele. Das müssen wir immer klar haben, dass Geist und Seele zwei ganz verschiedene Sachen sind in uns, sind Teile von uns. Und wenn wir hier keine deutliche Unterscheidung haben, dann müssen wir üben, diese Klarheit zu bekommen. Und das mit dem eigenen Willen zu töten, ich habe mal so auch ein Beispiel erzählt. Dieses Beispiel hat mich sehr beeindruckt, diese Tatsache, die einmal geschehen ist, dass eine Frau uns angerufen hat, Mitglied einer anderen Gemeinde. Und wir wussten, dass sie Mitglied einer anderen Gemeinde war. Und die hat gesagt, ja, ich brauche einen Ratschlag über eine bestimmte Situation, die ich erlebe, wie ich mich entscheiden soll. Und dann habe ich gefragt, warum rufst du nicht deinen Pastor an, warum rufst du uns an, die gar nicht deine Gemeinde leiten. Du hast doch eine Gemeinde. Und dann hat sie gesagt, ich habe schon 5 andere Pastoren angerufen, aber keiner sagt mir, was ich hören will. Ne, natürlich ist das jetzt lächerlich, aber das, ne, ist ein Beispiel dafür, für eine Person, die will ihren eigenen Willen folgen, ihren eigenen Fleisch folgen, und die sucht jetzt Pastoren, die ihr das bestätigen, die einen Bibelvers finden, die ihren Willen beweisen, oder wie kann man sagen, ne, die sagen, ja, es gibt da einen Bibelvers, das erlaubt, dass du das tust, was du willst, ne. Und genau da liegt die Gefahr. Ne? Wir sollen nicht unseren Willen Gott aufsetzen. Wir sollen nicht eine Methode versuchen, wie wir unseren Willen Gott aufhängen. Versteht ihr? Sondern genau das Gegenteil. Ne? Unser Wille muss sterben. Die nächste Methode, die es biblisch auch gibt. Ja. Ja, es gibt auch die seelische Weisheit, genau, Schwester Franziska, ne? Die seelische Weisheit, ne? Die sollen wir abtrennen. Die sollen wir unterscheiden. Wir sollen lernen, ich nenne mal so den Humanismus. Humanismus ist sehr gefährlich. Weil, ich sag mal, wir sollen schätzen, wenn Menschen was Gutes tun, was Schönes tun, zum Beispiel ein schönes Bild malen. Das sollen wir schätzen. Wow, wie schöne Arbeit. Wie hast du das toll gemacht? Aber das soll einen, wir sollen eine Brücke bauen zwischen das und Gott und sagen, du hast so ein schönes Bild gemalt und schau mal, Gott ermalt 1000 Bilder pro Minute da draußen, wie viele Bäume, wie viele Tiere er da draußen macht, jeden Tag, die Blätter und alles, wie er perfekt macht. Oder man kann sagen, du hast ein schönes Bild gemalt, weil Gott dir diese Gabe gegeben hat zu malen. Ne? Oder du hast so viele Arbeit investiert in dieses Bild, ne? So wie auch Gott so viel Arbeit investiert in der Schöpfung der Welt. Das heißt, die menschlichen Werken, die können uns helfen oder dadurch können wir eine Brücke schlagen zu das, was Gott macht. Ja, das heißt, Gott hat alles so perfekt gemacht und er freut sich, wenn wir auch Sachen perfekt machen. Wir Christen sollten die Sachen am perfektesten machen. Wenn ein Christ ein Künstler ist, dann soll er diese Kunst so perfekt wie möglich machen, weil das drückt die Perfektion Gottes aus. Aber was machen die Menschen? Die drehen das um. Die vergessen Gott und tun den Mensch als Zentrum. Sagen, wow, du hast so was Tolles gemacht. Du Künstler, du bist der Beste der Welt. Und so weiter. Heben den Mensch auf ein Podest, ne, da oben. Das heißt, die drehen die Sache um. Der Mensch ist schwach und klein und alles, was der Mensch macht, ist nur ein Klacks neben das, was Gott macht. Aber die Menschen, die drehen das um. Gott lässt jeden Tag die Bäume zum Beispiel, nehmen die Bäume als Beispiel, weil hier in Deutschland haben die Bäume diesen Ablauf. Immer die Blätter, die wachsen, die werden grün und nachher verwelken sie. Und man kann jeden Tag einen Baum anschauen und es ist anders. Jeden Tag ist ein Baum anders. Ich schaue hier aus meinem Fenster und sehe einen Baum und eines Tages ist dieser Baum voller grünen Blätter und in einem anderen Tag sehe ich dann Vogel und einen anderen Tag sehe ich, wie die Blätter fallen und jeden Tag habe ich ein neues Bild vor mir. Und es ist nicht nur 2D, wie die Bilder, gemahlene Bilder sind 2D, aber das ist 3D, ne? Es ist so wirklich ein Gegenstand, was Gott jeden Tag von Neuem schafft. Das ist, ne, millionenmal schöner als jedes Bild auf der Welt von jedem berühmten Maler. Und wir sollen jetzt diese Malerei kleinreden, wie können wir sagen, jetzt nicht sagen, die ist nichts wert, die ist unnütz, das ist nur Eitelkeit, ne? Obwohl es sehr viel mit Eitelkeit verbunden ist. Ich schätze Leute, die Sachen in einer perfekten Art und Weise machen, wie zum Beispiel jetzt Musiker, die Instrumenten ganz schön spielen, perfekt spielen und so. Das hört sich gut an. Und wenn jetzt ein christlicher Musiker ist, dann kann man auch der Lobpreis zu Gott wird dann auch besser gemacht, wenn er dann besser spielt, korrekter und ne, und ganz gestimmt und so. Ich schätze das einfach. Ich denke, das ist ein, das sollen wir auch schätzen, wenn Leute die Sachen, ihre Sachen gut machen, auch in unserer Arbeit, sei es jetzt im Laden oder im Heim oder wo wir arbeiten, dass wir unsere Arbeit gut machen, dass wir uns anstrengen, dass wir unsere Fähigkeiten einsetzen, dass wir Gott spiegeln. Und wir wissen, Gott macht alles perfekt und wir sollen unsere Arbeit auch so perfekt wie möglich machen und dadurch spiegeln wir Gott. Aber woher kam ich mit dieser Aussage? Humanismus. Aber heutzutage, das heißt heutzutage, das kam schon vor 3000 Jahren, ist es immer so. Man verehrt die Menschen. Oh, dieser kann dieses, der andere kann das, der andere hat diese Fähigkeit. Wow, der ist groß und so weiter. Die Menschen, die drehen das immer um und tun den Menschen ins Zentrum. Das heißt Humanismus, Mensch als Zentrum. Okay, nächster Punkt, nächste Methode, um Führung zu bekommen vom Heiligen Geist. Nummer 5, Prophezeiungen. Eine wichtige Methode, aber nicht umsonst habe ich die als Nummer 5. Ihr erinnert euch, was ich gesagt habe. Zuerst Nummer 1. Und wenn diese nicht funktioniert, dann Nummer 2. Und wenn die nicht funktioniert, dann Nummer 4 und so weiter und so weiter. Das heißt, bis wir zur Nummer 5 kommen, haben wir schon 4 Methoden, die nicht funktioniert haben. Ist total wichtig, weil viele rennen hinter Prophezeiungen her. Es gibt Leute, die jeden Tag eine neue Prophezeiung suchen. Das ist nicht richtig. Warum? Da müssen wir uns fragen, warum gibt es überhaupt Prophezeiungen? Und da habe ich 2 Gründe genannt, warum Gott Prophezeiungen gegeben hat. Jetzt fangen wir wieder von vorne. Schwester Franziska. Ne? Schwester Franziska, hier diesen nächsten Vers, 1. Korinther. Ne?
Und dann stellt euch vor, wie alle verkündet prophetische Botschaft. Wenn jetzt jemand dazukommt, der vom Glauben nicht oder nicht ihr seid, macht alles, was ihr sagt, ihm bewusst, dass er ein Sünder ist. Durch alles, was er hört, sieht er sich zur Rechenschaft gezogen. Und seine verborgenen Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich umwerfen, um Gott anzubeten und wird aufrufen, Gott
ist wirklich in eurer Mitte. 1. Korinther 14, Vers 4. Hier war die Überschrift Sünde aufzudecken. Sünde aufdecken. Darum gibt es Prophezeiungen. Wenn wir jetzt auch im Alten Testament lesen, die Propheten, die haben sich hingestellt und gepredigt, Leute, hört auf zu sündigen. Leute, tut dies und jenes nicht mehr. Hört auf zu Ehe zu brechen, hört zu stehlen, hört auf, Götzen zu dienen, etc. Sünde aufzudecken. Einen zweiten Grund, warum Gott Prophezeiungen gibt, wenn Gott uns etwas ganz Neues zeigen will, ganz Neues, zum Beispiel als Missionare senden oder einen Berufswechsel, Wohnort, etc., oder Gott will uns bewahren von einer Gefahr, die nicht leicht erkennbar ist. Ja, das heißt, hier habe ich diese Beispiele genannt, um zu zeigen, das sind ganz besondere Sachen, die passieren nicht jeden Tag. Das sind Sachen, die jetzt jede 2, 3, 4 Jahre passieren. Ein Berufswechsel. Das heißt, wenn Gott möchte, dass wir den Beruf wechseln, aber wir haben es nicht kapiert, wir haben es nicht gemerkt, wir wissen es nicht, aber Gott möchte es. Dann schickt er uns jemand, der uns das prophetisch sagt. Oder als Missionare sendet. Wir hatten die Idee nicht, nach Deutschland zu kommen als Missionare, aber da kamen Menschen, die haben gesagt, Gott will, dass ihr nach Deutschland geht als Missionare. Und am Anfang, als wir das zum ersten Mal gehört haben, war das ganz neu. Wir haben gesagt, ja, danke, Schwester, für diese Prophezeiung. Aber wir wussten gar nicht, was wir damit anfangen. Aber dann kam ein Bruder, der die Schwester nicht kannte und hat nach einigen Wochen das Gleiche gesagt. Und nach einem Monat kam wieder eine andere Schwester und so und hat dann immer das Gleiche gesagt. Und irgendwann haben wir kapiert, Gott will wirklich, dass wir nach Deutschland gehen als Missionare. Von uns selber hätten wir das nicht entschieden. Das heißt, das war eine Sache, die irgendwie nicht in unserem Horizont war. Wir haben das nie von uns selber nicht vorgestellt. Das musste von außen kommen. Gott musste hingehen und sagen, ich möchte, dass euer Weg, euer Lebensweg völlig eine andere Richtung nimmt. Ne? Und darum musste er Propheten einsetzen in diesem Fall. Ansonsten wären wir noch in Brasilien. Ne? Oder ein Wohnort. Wenn Gott möchte, dass wir zu einer anderen Stadt ziehen, was wir selber uns nicht einfällt. Wir denken, ja, ich freue mich hier in dieser Stadt, ne, und so toll, wenn ich noch bis zum Lebensende hier in dieser Stadt lebe, aber Gott möchte das nicht, als Beispiel. Gott möchte, dass wir zu einer anderen Stadt ziehen. Wie kann er das bewerkstelligen, dass wir das kapieren? Ne? Eine Methode ist diese, dass er jemand schickt und sagt, Gott möchte, dass du umziehst. Ne? Oder manchmal von einer Gefahr, die nicht leicht erkennbar ist. Kann auch passieren, dass wir vielleicht ein Unfall vor uns liegt, dass wir jetzt eine Reise machen möchten, aber da ist irgendwie ein Unfall in der Luft. Wir unterliegen einem Risiko und dann schickt uns Gott eine Person, die sagt, hör zu, diese Reise ist sehr riskant. Natürlich können wir dann entscheiden, was wir machen, ob wir dann abbrechen oder dass wir dann verdoppelt und verdreifacht dann einfach bieten, um mehr Schutz zu bieten. Was wir machen, können wir selber entscheiden oder müssen wir schauen. Aber es sind Beispiele, um zu zeigen, dass Prophezeiungen nur kommen, wenn wir selber durch diese anderen Methoden nicht in der Lage sind, das rauszufinden, was Gott will. Dann als letzte Mittel quasi sozusagen benutzt Gott die Prophezeiungen. Wer ist als Nächste dann Snejana? Der nächsten Vers, bitte.
Als es aber mehrere Tage dort aufzieht, kam auch Judäa als Kriegsmann Agabus ab. Der kam zu uns. Dann den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und die Füße und sprach, so spricht der Heilige Geist. Dem Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem durchfinden und in den Wänden der Heiligen aufliefern. Apostelgeschichte 21.
Ja. 10 und folgendes, ne, dieses F bedeutet und folgendes. Nur, dass ihr wisst, weil vorher kam es auch schon vor, dann spare ich einfach 3 Buchstaben. Paulus hat diese Prophezeiung bekommen, ne, dass er in Jerusalem gebunden würde. Aber seine Reaktion war, er hat gesagt, ich gehe trotzdem. Ne, ich gehe trotzdem. Und weil normalerweise würden wir sagen, okay, dann gehe ich nicht. Ne? Normalerweise würden wir das so empfinden oder so verstehen. Wenn Gott jetzt einen Prophet schickt, der mir sagt, pass auf, da ist eine Gefahr, dann verstehe ich das so, dass Gott damit sagen will, ich soll nicht dahin. So würde ich das normalerweise verstehen. Ne? Aber Paulus hat das nicht so verstanden. Er hat gesagt, okay, danke für die Warnung hier trotzdem. Das heißt, der Prophet, der soll nicht zwingen, die Person. Es gibt Propheten, die dann sagen, wirst du das jetzt machen oder nicht, was ich prophezeit habe? Ne? Wirst du da diese Reise aufgaben oder nicht? Ne? Und bleiben am Ball und bis dann die Person aufgibt oder so. Die haben Angst vielleicht, ne? Oder etc. Und es gibt Leute, die dann das Gegenteil auch machen, die zum Prophet gehen oder zu einer Person gehen, wo sie wissen, diese Person hat die Gabe der Prophezeiung und bitten, ja, bete für mich, dass Gott mir zeigt, ob ich jetzt diese Reise oder dieses Geschäft oder dies oder jenes tun soll und machen das sehr oft. Ne? Und das ist nicht richtig, weil das fördert nicht unsere geistliche Mündigkeit. Und das will Gott von uns, dass wir zu mündigen Christen wachsen. Leute, die selber vom Heiligen Geist direkt geleitet werden. Das ist das Ziel. Ich ermahne dich, Prophezeiung nur dann zu suchen, wenn die oben gelisteten Methoden 1 bis 4 kein Ergebnis gebracht haben. Was meine ich damit, mit Prophezeiung zu suchen? Wir kennen eine Liste von Leuten, die die Gabe der Prophezeiung haben und von denen wir wissen, wenn wir die anrufen, dann prophezeien diese Leute. Und was die sagen, geschieht auch in Brasilien. In Brasilien gibt es Millionen Menschen, die gläubig sind, und es gibt auch einige, die wirklich diese Gabe haben. Das sind meistens ganz arme Menschen, sage ich direkt. Die meisten Menschen, auch in der Bibel, die prophezeit haben, waren Menschen, arme Menschen. Es gibt einen Grund dafür, warum es so ist. Weil diese Menschen auch viel leiden müssen, weil sie einen Preis bezahlen müssen, dass sie so gebraucht werden vom Herrn. Ansonsten würden sie stolz, würden sie sündigen, weil sie stolz werden, weil sie so von Gott benutzt werden. Und auch Menschen, die von Gott benutzt werden in Prophezeiungen, machen manchmal Fehler, zum Beispiel Unglauben. Ich habe auch einige Propheten kennengelernt, die sagen, ich bin Prophet und trotzdem so arm, weil sie dieses Prinzip nicht kennen. Die meisten Propheten waren halt arm, weil viele denken, wenn ich so gut prophezeien kann, dann sollten die Leute zu mir kommen und mir Geld hinterher werfen, damit ich prophezeien. Ja, aber das sind die falschen Propheten, die für Geld prophezeien. Ne? Die wahren Propheten haben oft Geld abgelehnt, weil sie haben nicht für Geld prophezeien, sondern das war ein Wort Gottes. Nur wenn Gott spricht, dann darf der Prophet seinen Mund aufmachen. Ja, und da kommt auch die Frage, und die falschen Propheten. Es gibt auch Leute, die sagen, es gibt die falschen Propheten, es gibt viele Prophezeiungen, die aus dem Fleisch kommen, weißt du was? Die einfachste Methode, um diese ganze Problematiken aus dem Weg zu gehen, ist, gar keine Prophezeiung anzunehmen. Einfach ablehnen, sagen, Prophezeiung gibt es nicht oder Prophezeiung sollte es nicht geben und jeder Prophet ist ein falscher Prophet, Punkt, Ende. So sagen einige Leute, aber das ist ganz falsch. So eine Einstellung ist ganz falsch, weil Jesus hat gesagt, nehmt euch in Acht gegen die falschen Propheten. Und das bedeutet auch zwischen den Zeilen, dass es gute Propheten gibt, die wir hören sollen. Ansonsten hätte Jesus gesagt, Leute, hört nicht auf Propheten. Aber er hat nicht gesagt, passt auf, passt euch gegen die falschen Propheten. Wer ist als Nächster? Schwester Nelly, den nächsten Vers, bitte.
Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reizende Wölfe sind. Matthäus 7,15.
Ne? Hütet euch vor den falschen Propheten, hat Jesus gesagt. Es gibt die Guten. Es gibt die Guten. Und die können wir auch manchmal aufsuchen. Haben wir auch in der Vergangenheit gemacht. Hat meine Frau in der Vergangenheit auch gemacht. Manchmal gab es Situationen, wo wir gesagt haben, jetzt wissen wir nicht weiter. Jetzt wissen wir nicht, was wir tun sollen. Oder haben das einen starken Eindruck von dem Heiligen Geist, dass wir das tun sollen. Es gab auch eine andere Situation, wo ich auch nicht mehr weiter wusste, was ich tun sollte, wo ich wirklich verzweifelt war, wo ich wirklich gesehen habe, dass alle Türen sich geschlossen haben. Und dann habe ich was anderes gemacht. Ich habe nicht einen Prophet gesucht, sondern ich habe was anderes gemacht. Und das war auch wichtig so, richtig so, dass ich das gemacht habe. Ich habe meine Bibel genommen und bin zu einem abgelegenen Ort gegangen und habe gesagt, so Gott, jetzt musst du mir irgendwas zeigen, musst du mir irgendwas sagen, weil alle Türen schließen sich, alle Türen sind geschlossen, ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen, ne, was ich vorher gesagt habe, das sollen wir nicht oft machen, habe ich die Bibel aufgeschlagen, meinen Finger auf eine Stelle gestellt. Und da stand, weil Jesus in Nazareth gepredigt hat und niemand wollte an ihn glauben, ist er zu anderen Städten gegangen. Und dadurch habe ich die Botschaft verstanden, dass Gott wollte, dass ich diese Situation verlasse, mein Arbeitgeber verlasse. Ja, das, weil ich evangelischer Pfarrer war, dass ich von der Kirche austrete. Das war eine ganz schwierige Entscheidung, eine lebensverändernde Entscheidung, die mein ganzes Lebenslauf verändert hat. Und das war eine ganz persönliche Entscheidung und Gott sei Dank hat meine Frau das auch mitgemacht, ne, weil das hat auch unser finanzielles Leben auch auf den Kopf gestellt. Und alles, ne, unsere ganze Situation, ne? Und da habe ich in diesem Fall kein Prophet aufgesucht, sondern direkt das Wort Gottes. War auch eine dieser Methoden, wie gesagt, ne, es gibt verschiedene Methoden und darum ist wichtig, dass wir diese Methoden auch priorisieren. Und die letzte, ich sag mal, die letzte auf dieser Liste, die letzte Methode, wie Gott uns führt, Träume. Gott spricht auch durch Träume. Als nächster ist Stefan, ne?
Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheu dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen. Denn was in ihr bezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Matthäus 1,20.
Im Traum erschien ihm ein Engel. Im Traum. Gott hat viel durch Träume geredet in den biblischen Zeiten und auch heute redet er durch Träume. Und es gibt verschiedene Arten von Träumen, müssen wir auch wissen. Es gibt natürlich die Träume, die nicht von Gott sind, die einfach, ich sage mal so, Folge sind, dass man am Abend eine Pizza gegessen hat oder irgendwas schwer Verdauliches oder so. Ne? Okay, aber wenn wir jetzt wissen, dass ein Traum von Gott ist, weil das entwickelt man auch im Laufe der Zeit, diese Gewissheit, dieses Gefühl dafür, dieses Gespür dafür, ob jetzt ein Traum von Gott ist. Und meistens sind diese Träume, die von Gott kommen, Träume, die uns auch irgendwie verfolgen im Laufe des Tages. Weil Träume, die nicht von Gott kommen, die vergesse ich dann auch. Wenn ich ja einen Albtraum gehabt habe und wach auf und nachher denke ich, ja, ich hatte einen Albtraum, aber was habe ich geträumt? Ich weiß gar nicht mehr, was ich geträumt habe. Dann ist es dann nicht ein Traum, wodurch Gott mich ansprechen will. Ganz sicher. Und diese Träume, wo Gott uns durch denen dann ansprechen will, sind diese Träume, die man sich dann auch später irgendwie ganz klar wieder ins Bewusstsein kommt. Wo man dann irgendwie am Nachmittag plötzlich so das ganze Bild vor sich hat, was man geträumt hat, so ganz klar und mit Details und so, und dann denkt, wow, ne? Und das verfolgt uns quasi. Und da sehe ich eine Botschaft Gottes, eine chiffrierte Botschaft Gottes. Und da gibt's verschiedene Arten von Träumen. Nummer eins, zur Verherrlichung Gottes. Zum Beispiel, wenn wir jetzt träumen, dass irgendwas passieren wird und diese Sache dann auch wirklich passiert, dann kann man sagen, ah, Gott hatte es mir schon gezeigt, dass er das tun würde. Ja, dann kann man ein Zeugnis geben und sagen, Leute, Gott hatte es mir gezeigt und so. Ne, ist ein Grund. Nicht immer will uns Gott einfach diese anderen zwei, ne, das sind Notfälle. Notfälle heißt zum Beispiel, wenn wir vor einer Gefahr stehen und Gott will uns warnen. Zum Beispiel Josef und Maria sollten fliehen. Matthäus 2,13. Sie sollten fliehen, weil der König wollte sie, Herodes wollte sie umbringen. Ne? Eine Warnung, eine Gefahr, ein Notfall. Und Nummer 3, zum Beispiel ein Unfall oder eine Krankheit. Das heißt nicht, dass diese Person dann wirklich einen Unfall haben wird. Es heißt, wir sollen für diese Person beten, dass dieser Unfall nicht passiert. Und dass diese Person nicht krank wird, wenn wir beten. Darum zeigt uns Gott, dass wenn wir nicht beten, diese Person dann krank wird. Aber weil wir beten, dann wird das nicht passieren. Wie Jetzt Jona zum Beispiel hat prophezeit, hat gesagt, Leute, die Stadt wird in 40 Tagen zerstört, aber dann wurde die Stadt nicht zerstört, weil die Leute gebetet haben. Also ähnlich auch in diesem Fall. Wir bekommen vielleicht einen Traum, wo jemand jetzt einen Unfall hat. Das heißt nicht, dass diese Person dann dieses Unfall wirklich haben wird, aber es ist eine Einladung, dass wir für diese Person beten und Krankheit und so weiter. Ja, darum sollen wir wissen, es gibt verschiedene Gründe, warum es Träume gibt. Die können wir natürlich auch nicht lenken. Wir können nicht sagen, ich will träumen. Ne? Ich will träumen. Können wir nicht machen. Ich habe schon mal erzählt, das Beispiel erzählt von diesen, als ich mal den Autoschlüssel verloren hatte und war sehr verzweifelt. Schon mehr als einen Tag lang hatte ich diesen Schlüssel verloren, habe ihn nicht gefunden und war schon ziemlich verzweifelt und hat gebetet. Und dann habe ich mich hingelegt und geträumt, dass er zwischen die Matratzen lag. Dann bin ich aufgewacht, ne? Und habe geschaut und tatsächlich war zwischen die Matratzen. Da hätte ich nie gesucht. Aber wieso ist die dann da hingefallen? Weil ich mich am vorherigen Tag hingelegt habe und es war in meiner Hosentasche und ist hingefallen und zwischen die Matratzen gelandet. Und durch diesen Traum hat mir Gott das gezeigt. Aber das konnte ich nicht erzwingen. Ich kann nicht sagen, heute werde ich träumen, wo mein Autoschlüssel liegt. Ne? Aber Gott kann das benutzen. Und wir können dann offen sein, wir können aufmerksam sein für solche Fälle. Es gibt dann Leute, die dann mehr solche Träume haben, andere weniger. Ne? Ich hatte auch eine Zeit lang sehr oft Träume, wodurch Gott mir Sachen gezeigt hat und jetzt in letzter Zeit nicht so viele. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht hängt es auch daran, dass ich auch im Laufe der Zeit auch gelernt habe, diese anderen Methoden besser anzuwenden. Wie ich den Wille Gottes herausfinde. Ne? Oder wer weiß, vielleicht in Zukunft fängt das wieder an. Ich weiß nicht. Ne? Aber was ich weiß, dass Gott einen Plan für unser Leben hat. Es ist ganz klar. Das sagen wir ja immer wieder. Gott hat einen Plan für unser Leben. Aber woher weiß ich, dass er einen Plan für unser Leben hat? Und ich denke, das steht in Epheser 2,10, wo steht, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ganz klar, Gott hat Werke, das heißt, Gott hat Sachen vorbereitet, dass wir sie tun. Gott hat einen Plan für unser Leben. Und vor ein paar Tagen hat mir jemand ein sehr tolles Beispiel erzählt, weil jemand hat dann natürlich gefragt, ja, aber wenn wir jetzt vom Glauben abfallen oder wenn wir nicht gehorchen, wie ist das mit diesem Plan Gottes? Ne? Kommt er jetzt ganz durcheinander? Ne? Und dann hat dieser Pastor in dieser Predigt gesagt, ja, denken wir vielleicht an einen Navi. Und ihr wisst, wenn man jetzt einem Navi nicht gehorcht, wenn man jetzt in eine andere Richtung geht, dann, was macht das Navi? Es berechnet die Route neu. Die Route wird neu berechnet. Und dann fängt es wieder an, rechts abbiegen in 100 Meter oder so. Und so ähnlich Gott. Wenn wir ungehorsam sind, wenn wir seinen Willen nicht tun, wenn wir abfallen vom Glauben und wenn wir dann zurückkommen und sagen, oh Gott, vergib mir und so, ich bin jetzt in eine andere Richtung gegangen, was tut Gott? Er berechnet die Route neu, aber das Ziel bleibt das gleiche, versteht ihr? Das Ziel, was Gott für uns hat, bleibt das gleiche und darum, das ist auch der Grund, warum Leute jetzt über Jahre immer die gleichen Probleme haben oder irgendwie geistlich nicht vorwärts kommen. Warum? Weil sie irgendwo in der Vergangenheit gegen Gott rebellisch waren und eine bestimmte Sache nicht machen wollten. Und Gott erwartet immer noch, dass diese Person diese Sache macht. Dass diese Person diesen Willen erkennt und es tut. Aber weil diese Person es nicht tut, dann schenkt Gott auch nicht weitere Offenbarungen oder weitere Wege und diese Person fragt sich, ja, was soll ich denn tun? Was will Gott von mir und so? Und wenn Leute so kommen und sagen, ja, ich bin ein Christ, aber ich weiß nicht, was Gott von mir will, dann suche ich in der Vergangenheit. Dann fange ich an zu fragen, ja, aber wann war das letzte Mal, als du so eine klare Führung Gottes hattest, ne? Und dann kann ich nachfragen, ja, aber hast du die dann auch gehorcht und so weiter? So, dass diese Person dann sich hinterfragen kann, ach, weißt du was, ich hatte eine Führung bekommen, aber ich habe die nicht getan. Siehst du, du musst Buße tun und du musst das dann auch jetzt gehorchen. Und dann wird alles wieder in den richtigen Wegen kommen. Ist ein Beispiel, ne? Zum Beispiel ein Beispiel, was ich jetzt benutzen kann. Ein Mann, der hat sich bekehrt, aber hat sich nicht taufen lassen. Und aber ihm war das nicht bewusst, dass es ein Problem war, dass es ein Ungehorsam war. Ihm war es nicht bewusst. Dann sind Zeiten vergangen. Er hat geheiratet und so weiter. Und sind Zeiten vergangen. Und eines Tages kam er in Gespräch über dieses Thema mit einer anderen Person. Und ihm wurde bewusst, ich muss mich taufen lassen. Aber er hat Gott nicht gehorcht. Er hat gesagt, okay, ich werde mich taufen lassen, wenn meine Frau sich auch taufen lässt. Versteht ihr? Er hat eine Voraussetzung gestellt, was Gott nicht sagt. Gott hat nicht gesagt, du sollst dich taufen lassen, wenn deine Frau oder dein Mann sich taufen lässt. Gott hat es nicht gesagt. Gott hat gesagt, du sollst dich taufen. Versteht ihr? Aber dieser Mann hat gesagt, ich lasse mich taufen, wenn meine Frau sich taufen lässt. Und da hat der Teufel gespielt, hat der Teufel seine Frau bestimmte Probleme gemacht. Sie hat gesündigt teilweise, Sachen gemacht, die ganz schlimm sind und natürlich dann sich nicht taufen lassen können. Und dann hat der Mann sich nicht taufen lassen. Und dann war er ungehorsam in diesem Moment, weil er hat gesagt, ich werde mich taufen lassen, nur wenn meine Frau sich taufen lässt. Aber da die Frau diese Probleme hatte, dann war ein riesen Durcheinander in sein Leben. Ja, Schwester? Genau. Ja. Genau, Gott will von uns, dass wir mündige Christen werden. Menschen, die ihn anbeten. Das ist auch das Grund unseres Lebens. Warum sind wir auf Erden? Warum, wenn wir uns bekehren, sind wir nicht sofort entrückt und fertig? Ne? Nein, wir sind hier, weil wir zeigen sollen, dass wir Gott aus freien Stücken lieben und anbeten. Das ist das Ziel, warum wir auf Erden sind. Und wenn Leute so mit solchen Geschichten anfangen, ich werde mich nur bekehren, wenn der andere sich bekehrt, oder ich werde mich taufen lassen, wenn der andere sich taufen lässt, oder so, naja, dann beweist das genau das Gegenteil. Man hängt sich an Leuten an. Ne? Ja. Und ja. Mhm. Ja, genau, weil lass mich die Lektion noch zu Ende. Nur ein paar Sätze und dann können wir alles diskutieren hier bei den Aufgaben. Ne? Aber das hat alles damit zu tun, mit Führung, mit Leitung. Leute, die sich nicht von Heiligen Geist leiten lassen wollen, die versuchen durch menschliche Überlegungen ihr eigenes Leben zu führen. Und das ist auch Sünde, wie gesagt, das ist Sünde, durch menschliche Überlegung. Auch wenn es so, sagen wir so, scheinheilig ist, ja, wenn der andere sich bekehrt, dann werde ich mich auch bekehren. Das ist so scheinheilig, aber das ist auch Sünde, weil es eine menschliche Überlegung. Führung empfangen. Wer im Einklang mit dem Wort Gottes lebt, empfängt das nötige Unterscheidungsvermögen, um jeden Schritt sicher zu gehen und in der Gewissheit, gehorsam das Richtige zu tun. Ne, das ist total wichtig, dass wir diese Gewissheit haben. Ich gehorche Gott. Gott spielt nicht Versteck mit uns. Er schiebt uns nicht jetzt in Situationen und sagt, so, jetzt finde heraus meinen Willen heraus, aber ich werde es zuerst mal verstecken. Ne? Nein, Gott will, dass wir sein Wille tun und er zeigt uns. Und ich habe hier 6 Methoden genannt. Ne? Und zu dieser Methode gehört auch das Wort Gottes. Ne? Er zeigt uns so viele Methoden, wie er uns die Sachen ganz klar und deutlich zeigt, dass wir nicht mehr verunsichert durch die Weltgeschichte laufen müssen, sondern sicher, wir können sicher auftreten. Wir können sagen, ich weiß, was ich heute zu tun habe, oder ich weiß, vor jeder Entscheidung gibt mir Gott die Offenbarung oder der Friede oder sein Wort, dass ich die wichtige Entscheidung treffe, was mir auch das Rest meines Lebens unter den Willen Gottes stellt. Weil wenn wir jetzt die falsche Entscheidung treffen, dann weichen wir von diesem Weg wieder ab. Und darum ist wichtig, vor jeder Entscheidung diese Gewissheit haben. Halleluja.